Ja, diese Predigt steht unter dem Titel und dem Text Der Weg ist das Ziel und versehen mit dem Fragezeichen wirklich. Und ich muss gestehen, das ist, glaube ich, so ziemlich das erste Mal, seitdem ich predigen darf, dass ich keinen Predigttext zu Beginn habe oder zumindest keinen biblischen Text, den wir da lesen, sondern eine philosophische Weisheit. Das ist tatsächlich etwas ungewöhnlich, aber es lässt eben das Thema heute zu. Und ich habe mir gedacht, vielleicht geht es euch auch so, das hört man immer wieder mal, dieses Zitat. Und weil nicht alle wissen, wie das Zitat eigentlich weitergeht, habe ich auch mal noch den Rest dieses Zitates mitgebracht. Also es ist eben nicht nur so, dass der Weg das Ziel ist, sondern welch große Weisheit, wenn das Ziel fern ist, ist der Weg lang. Also ich sage mal nur, fahrt mit euren kleinen Kindern an die Nordsee, dann habt ihr diese Weisheit auch ganz schnell intus. Konfuzius will ich nicht schlecht reden, aber jo, ne? Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir dieses Zitat, der Weg ist das Ziel, relativ oft hören. Vielleicht geht es euch auch so, ich höre das immer wieder, wenn Menschen irgendwas Kluges sagen wollen, dann kommt dieser Satz. Und ich habe lange damit so gerungen. Ich habe das immer wieder wahrgenommen und habe gedacht, Weg ist das Ziel. Irgendwie habe ich gedacht, ist auch komisch. Aber ich habe nie vertiefend darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeuten könnte. Und ich habe gedacht, komm, das machen wir jetzt mal und nehmen das heute mal als Thema und wollen einfach mal schauen, stimmt das eigentlich, was Konfuzius hier sagt? Also wenn die ganze Welt das immer wieder zitiert, muss ja auch irgendwie was dran sein. Aber viel wichtiger ist noch die Frage, hilft diese Aussage, hilft dieses Zitat dir in deinem Leben? Und auf diese und auch noch ein paar andere Fragen, die sich da ergeben, möchte ich natürlich auch ein paar Antworten geben. Zunächst also die Frage, wann stimmt das Zitat eigentlich? Und ich habe zum Beispiel, oder ich möchte das veranschaulichen an zwei Beispielen. Einem, ich habe einen Kollegen früher gehabt, der ist vor seiner, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber schon eine ganze Ecke, da ist der losspaziert mit seinem Rucksack und seinem Wanderstab von Steuner, ja, von Steinheim, und ist dann nach Santiago de Compostela gelaufen, ja. Und alle Bewandten von euch wissen jetzt, das ist der Jakobsweg oder unter anderem der Jakobsweg. Den kann man ja von was weiß ich wo aus überall beginnen. Und hat dort also mehrere Wochen zugebracht, um eben da nach Nordspanien zu wandern. Und für ihn war der Weg das Ziel. Ja? Ich habe mal geschaut, vor etwa 50 Jahren hat das überhaupt fast niemand gekannt, diesen Jakobsweg. Da waren im Jahr vielleicht 100 Menschen, die da hingewandert sind. Also da hast du dann wirklich so ein bisschen, warst du für dich. Inzwischen sind das ja ganze Reisegruppen. Seit im Jahr 2001, also vor rund 20 Jahren, ein deutscher Komiker dann mal weg war und dort ein paar hundert Kilometer gelaufen war. Seitdem pilgern da über 300.000 jedes Jahr dorthin. Und ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt noch zu sich finden kann, wenn die Leute das wollen. Aber so ist dieser Jakobsweg heute ein sehr begehrtes Ziel, diesen zu gehen. Aber vielleicht bist du auch einer von denen. Es gibt solche sogenannte Eisenbahnromantiker. Ja? Also nichts gegen Eisenbahner. Alles gut, aber es gibt eben diese Eisenbahnromantiker, die fahren dann mit irgendwelchen Eisenbahnen auf dieser Welt. Ich war unlängst, noch gar nicht lange her, mit der Zahnradbahn unterwegs zur Zugspitze, ja, Zugspitzbahn. Ja, super Sache, aber die Eisenbahnromantiker, die machen diese oder würden diese Zugspitzbahn fahren, nicht wegen des Erreichen des Ziels dort oben, sondern die fahren dann mit, weil das eine sehr alte Kiste ist, weil diese Zahnradtechnik interessant ist und um eben das zu erleben, mit dieser historischen Bahn zu fahren. Also das Ziel ist also diese Dreiviertelstunde von Greinau nach oben zum, ich weiß nicht, wie das Plateau da heißt, um eben da hochzufahren. Ja, da ist der Weg, das Ziel, um es anders auszudrücken, die Priorität Nummer eins ist nicht irgendwann zu kommen, sondern die Priorität Nummer eins ist unterwegs zu sein und diese Zeit zu genießen oder das Drumherum eben ja einzuatmen. So, das ist das, was man darunter versteht, wenn der Weg das Ziel ist. Und die spannende Frage, warum ich das heute ja mitgenommen habe, ist ja, gilt dieses Zitat, gilt dieses Motto auch für dein Leben? Ja, könnte ja sein, dass du sagst, ja, das würde auch ganz gut bei mir reinpassen, das wäre so das Thema, wie ich das auch sehe. Und tatsächlich leben ja relativ viele heute nach diesem Motto, es ist für viele tatsächlich ein Lebensmotto, es wird bloß noch in andere Begriffe hineingepackt oder umformuliert. Ich habe mal ein paar mitgebracht, um euch das zu zeigen, wie das gerne heute genannt wird. Heute sagt man ja eher so, man lebt ja nur einmal, ja, das ist so ein Satz, der da reinpasst, oder ich lebe im Hier und im Jetzt, oder ja, das Leben ist viel zu kurz, um irgendwie sich einzuschränken zum Beispiel. Oder auch ganz beliebt, ist ja immer so, also wenn es dann lateinisch ist, dann ist es natürlich immer ganz toll, ja, also Carpe Diem, ja, also genieße den Tag, auch hier, wenn ihr zu Hause seid, guckt mal, wie der Vers oder wie dieses Zitat noch weitergeht, oft nimmt man ja die Dinge aus dem Kontext heraus und wenn man dann mal schaut, in welchem Zusammenhang wurde was gesagt oder geschrieben, dann bekommt so manches auch nochmal eine andere Bedeutung, ja. Wenn wir das so lesen, ich habe schon gedacht, es klingt wie so irgendwie der Titel für so einen neuen James-Bond-Film, die heißen ja auch immer so ähnlich. Ja, also ist es aber nicht, sondern tatsächlich finden wir das immer wieder so als Lebensmotto. Und wenn man das als Lebensmotto hat, ist das auch irgendwie nachvollziehbar. Also es ist ja so, da könnt ihr jetzt auch mal selber ein bisschen schätzen, aber ich würde mal sagen, so 60, 70 Jahre unseres Lebens, die könnte man als produktiv bezeichnen, je nachdem, wie fit man ist und welche vielleicht auch finanziellen Rahmenbedingungen man hat. Und in dieser Zeit, ja, muss man ja dann, wenn der Weg das Ziel ist, ja, die ist ja, die Zeit ist begrenzt, die Lebenszeit, also muss ich logischerweise dann auch gucken, dass ich diese Zeit irgendwie auch voll auskoste. Ich muss ja was damit machen mit meiner Zeit, denn sie ist eben begrenzt. Und wir sehen das sehr stark auch an wenn ihr mal so, ich weiß nicht, ob ihr euch in der Königstraße mal hinsetzen wollt oder wenn ihr so diese Touri-Ecken geht, Schloss Neuschwanstein, was gibt es noch, wo war ich denn noch da, Königssee, ja, da könnt ihr die Touris anschauen, gut, war dann auch einer, aber ihr könnt ja diese Rastlosigkeit der Touris sehen, wie sie also gefühlt eine Checkliste abarbeiten, See, fertig, Schwanstein, fertig, Chiemsee, fertig, also dieses Getriebensein, ja, in dieser Zeit, in der man da ist, möglichst viel mitzunehmen, weil diese Lebenszeit eben begrenzt ist. Und deswegen ist das eigentlich völlig logisch, ja, wenn dein Denken, dein Leben, ich sage jetzt mal, Konfuzius-konform ist, ja, wenn das deine Lebensperspektive ist, die begrenzt ist auf das Hier und das Jetzt, dann ist das völlig logisch und normal, dass man so agiert. Sie geht also davon aus, oder bei diesem Zitat hier von Konfuzius geht man eben aus, dass das Leben begrenzt ist und dann ist halt Schluss und dann ist halt Ende. So. Aber die Frage ist ja, was ist, wenn es so nicht ist? Was ist, wenn nach deinem Ableben hier auf dieser Welt, auf dieser Erde, wenn es dann doch irgendwie weitergeht? Das wollen wir mal klären. Ist mit dem Tod denn alles aus? Ist das so? Was geschieht eigentlich danach? Und ich habe mir gedacht, lasst uns mal die zwei häufigsten Auffassungen dazu mal betrachten. Nun, ich glaube, vielleicht die häufigste Aussage ist, mit dem Tod ist doch alles aus, oder? Kennen wir alle, oder? Diese Aussage, mit dem Tod ist doch alles aus. Und ich habe mich gefragt, wo kommt das eigentlich her, diese Überzeugung? Wie kommt man eigentlich darauf, dass das so ist? Gut, ich habe dann so ein bisschen überlegt, wo könnte das herkommen? Wir kennen ja solche Dinge zum Beispiel aus fernöstlichen Religionen, zum Beispiel aus dem Buddhismus, ja, also dieser permanente Kreislauf des Sterbens und der Wiedergeburt und eine Kaste höher und wie das so alles ist. Und am Schluss bist du dann in deinem Nirvana, ja, viele kennen Nirvana ja nur als Band, aber es kommt aus dem Buddhismus, ja, also irgendwann lande ich im Nirvana, heißt so viel wie auflösen, ja, ich bin dann ausgehaucht und weg. Ja. Also das denken ja ganz viele, das ist vielleicht auch so eine Wunschvorstellung der Menschheit. Ist auch irgendwie ganz cool, weil im Grunde genommen, wenn dem so wäre, musst du ja keine Verantwortung übernehmen für irgendwas. Ja, du stirbst und alles ist aus. Egal, wie du gelebt hast, egal, was du angestellt hast, wen interessiert's? Alles löst sich auf. Egal, wie du gelebt hast, alles ist nichts. Super Sache. Keiner muss Rechenschaft ablegen. Hervorragend. Könnte man meinen. Eine zweite Auffassung, die auch total verbreitet ist, die auch wirklich beliebt ist: Ich bin doch ein guter Mensch. Ja? Also, ich meine das nicht nur mich, also ich bin auch klasse, aber ihr auch, ja? Also, wir sind alles super Menschen, ja? Alles super. Vor allen Dingen total wenig Schlechtes an uns, gell? Wir sind alles dufte Typen, ja? Ich töte doch nicht und ich stehle nicht und ja, die Wahrheit sage ich eigentlich auch immer. Gut, es gibt vielleicht mal Notlügen, aber das ist halt aus der Not heraus, kann ich ja auch nichts dafür. Adenauer hat mal zitiert, der gesagt hat, es gibt keine Notlügen, weil alle Lügen in der Regel aus der Not heraus geschehen. Ja, heute gäbe es noch andere Gründe, da hat er nicht dran gedacht, aber nun gut. Das war so seine Sicht da drauf und ja, wie soll ich sagen, also wenn ich es mal so rumschaue, also ganz ehrlich, ich bin schon ein guter Kerl, aber drumherum um mich, da gibt es schon echt üble Typen. Also da gehöre ich wirklich zu den Guten, oder? Also ihr doch auch, oder? Also wir gehören wirklich zu den Guten. Aber es gibt auch Schlechte, ja, aber ich gehöre zu den Guten. Ja, vielleicht erwischen wir uns manchmal so oder auch ähnlich dabei. Vielleicht ist das so. Aber dann kommt doch noch so was, was uns manchmal dann doch in einem ruhigen Moment vielleicht plagen könnte. Was wäre, wenn es doch irgendwie noch einen Gott gäbe oder wenn doch jemand dann noch am Schluss irgendwann mal nach meinem Ableben bewerten würde, wie mein Leben war? Aber da haben wir auch eine ganz gute Lösung dafür, weil die meisten Menschen denken dann immer ganz einfach und sagen, naja, so wie ich denke, dass Gott ist, so wird er sein. Also ich weiß zum Beispiel, es ist doch der liebe Gott. Und der liebe Gott, also komm, der wird ja wohl wissen, wie viel Gutes ich gemacht habe und das bisschen Schlechte. Und dann ist ja klar, dann nehmen wir die Waage und dann wird auf jeden Fall das Gute stärker wiegen und das Schlechte weniger und das wird der liebe Gott schon richtig machen. Das wird er schon richtig sehen. Der wird doch das Übergewicht der guten Taten, meiner guten Taten, doch wohl sehen. Und außerdem, jeder hat mir gesagt, das wissen wir alle, das ist der liebe Gott. Außerdem, die großen Religionen, viele große Religionen propagieren ja nichts anderes. Ja, die guten Taten sind entscheidend, das sehen wir im Katholizismus, ja, glauben fast 1 Milliarde Menschen. Weltweit im Islam ist es auch nicht anders. Ja, klar, es gibt noch einen direkten Weg im Islam, aber grundsätzlich, das Positive, das Gute überwiegt und Allah wird schon dafür danach schauen, dass das da mit rechten Dingen zugeht. Und die Frage ist, worauf verlässt du dich? Worauf verlässt du dich? Was? Ja, also wo holst du dir deine Gewissheit her? Ob alles aus ist nach dem Tod oder ob es einen lieben Gott gibt, der das schon irgendwie hinkriegt mit dir? Worauf verlassen wir uns da? Willst du keine Gewissheit haben? Ich wundere mich immer, wie viele Menschen in den Tag leben und sich nie die Frage stellen, wie ist das eigentlich? Es wird schon gut gehen, gell? Schwie im Autoverkehr, die anderen passen schon auf mich auf. Ja? Also, wenn man jetzt mal so in den Alltag hineinschaut, wie viel Ressourcen, ich sage jetzt mal Zeit und Geld, wird in dieser Welt aufgewandt, um das Leben sicher zu machen. Ja, da gibt es zum Beispiel die Absicherung der Lebensrisiken. Kannst du wahnsinnig viel Geld ausgeben? Ja, eine Versicherungswirtschaft lebt davon. Oder setz dich in ein Auto. Ja, wie viel aktive und ich glaube auch passive Sicherheit nennt man das, was da alles verbaut ist. Ja, dass dir das Jahr nichts passiert. Und so kannst du alle Lebensbereiche durchdenken, im IT-Bereich, bei mir im Beruf, wenn ich denke, was da für Summen ausgegeben werden, dass ja kein Trojaner reinkommt oder eine Ransom-Software oder was auch immer, was da Schaden anrichten kann oder will. Ja, Riesensummen werden da aufgewandt. Aber wenn es um dein eigenes Leben geht und um das danach, da willst du keine Sicherheit haben. Boah, bin ich immer wieder überrascht. aber wo kriege ich denn die verlässliche Quelle her? Wer sagt mir denn, was richtig ist? Wer sagt mir denn, wie es da weitergeht nach dem Leben hier, wie es da im Tod ist? Es ist ja auch noch keiner zurückgekommen. Ja? Also wir wissen von einem, von dem, wenn wir nachher noch was hören, einer hat es geschafft, den Tod zu durchbrechen und wieder lebendig zu werden. Aber sonst kennen wir keinen. Auf welche Informationen sollen wir uns also verlassen? Sollen wir uns auf Menschenweisheiten verlassen? Sollen wir uns auf Konfuzius verlassen mit seinen tollen Sprüchen hier? Sollen wir uns auf die Religionen verlassen? Warum fragen wir eigentlich nicht den, der es am besten wissen müsste? Und die Bibel sagt uns dazu einiges. Ich habe jetzt mal zwei Verse rausgenommen, die das ein bisschen verdeutlichen sollen. Zunächst aus Hebräer 9. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Die zweite Aussage aus Johannes 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, die beiden Verse machen sehr deutlich, oh, da ist von Gericht die Rede. Puh, also doch irgendwas Schwieriges, Gericht, so habe ich mir das ja nicht vorgestellt. Aber Gott ist klar, er sagt, nach deinem Sterben auf dieser Welt kommt das Gericht. Aber wir haben das hier auch gesehen, es gilt nicht allen so. Es gibt offensichtlich eine Menschengruppe, die davon ausgenommen ist, nämlich die, die an ihn glauben. Ja, die Bibel und Gott selbst damit ist die beste Quelle bei der Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Er, Jesus, er ist der Einzige, der den Tod besiegt hat. Er ist der Einzige, der gelitten hat, fürchterlich gelitten, gefoltert, geschlagen. Ach Leute, Wahnsinn, ans Kreuz genagelt, gestorben. Und als Beweis wieder auferstanden. Nur einer hat es geschafft, diesen Tod durchzugehen, so wie wir es gelesen haben, hindurchgedrungen durch den Tod und wieder lebendig. Und wisst ihr, die Bibel sagt, er ist der Einzige, der die Macht hat, sein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. Und das hat er unter Beweis gestellt. Also ist er doch die verlässlichste Quelle, wenn es um die Frage geht, was passiert nach dem Tod. Er hat es durchlebt, er weiß, was das bedeutet und er kann die richtigen Antworten geben. Ja, und ich mag es zusammenfassen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und wie man so schön sagt, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Jesus selbst ist der Beweis dafür. Verlassen wir uns doch auf die Aussagen des Schöpfers. Verlassen wir uns auf den Durchdringer, der den Tod besiegt hat. Aber eins muss ich dir auch sagen, die Entscheidung, wo du dein Leben nach dem Tod verbringen wirst, das entscheidet sich hier und im Jetzt. Und die Frage soll heute ja auch sein, wie kann ich denn eigentlich den Weg zu Gott finden? Wie ist das eigentlich möglich? Also wenn das alles, was ich hier sage, stimmt, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dann wirst du jetzt dich fragen, ja und nun, wie regel ich das denn in meinem Leben? Und in meinem Beruf bin ich auch Problem Manager, super Job, Problem Manager. Ich manage Probleme. So, und es gibt tatsächlich auch bei uns Menschen ein großes Problem. Aber das muss ich nicht managen, das hat Gott schon gemanagt. Es gibt ein großes Problem, nämlich Gott sagt, dass alle Menschen, sobald sie in der Lage sind, für sich selbst Entscheidungen zu treffen, auf einem breiten Weg sind. Und es gibt dazu auch einen Bibeltext, der das auch darlegt, dieses Thema. Und das lese ich euch hier vor. Die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ein echtes Problem. Alle befinden sich zunächst auf dem breiten Weg. Jetzt könnt ihr sagen, warum macht Gott sowas? Das kann ich euch auch nicht sagen. So hat Gott diese Welt gemacht, das ist ein Faktum. Alle sind auf diesem breiten Weg. Und alle führen, so wie wir es hier auch gelesen haben in Vers 13, sie führen ins Verderben. Die Bibel nennt es Verderben. Es wird ein Ort sein der Gottverlassenheit, der Dunkelheit. Jesus hat mal gesagt, das ist ein Ort, wo das Heulen und Zähneknirschen sein wird. Boah, und jetzt sagst du, ey, jetzt kommt er mit dem alten Zeug daher. Ey, mal ganz ehrlich, das haben wir doch im Mittelalter schon abgehakt, oder? Hey, also jetzt wirklich. Ja, es ist die Realität. Wir brauchen nicht mal, nur weil wir es also nicht sehen, gibt es das nicht. Wir können diese, kennt ihr das, diese Little-Indianer-Methode, ja, die kleinen Indianer, die haben früher immer, wenn der Feind kam, die Augen zugemacht und dann haben die gesagt, ah ja, wenn sie den Feind nicht sehen, dann gibt es den nicht. Und so leben ganz viele Menschen. Aber die Realität ist anders. Die ewige Verdammnis ist kein Relikt des Mittelalters. Ganz und gar nicht. Ja, glaubt ihr, Gott verändert sich? Oder nur weil wir anders denken oder meinen, es müsste anders sein, ist das jetzt anders? Nein, Gott verändert sich nicht, das ist die Realität. Und wisst ihr, meine Aufgabe ist auch hier, wenn ich hier über dieses Thema spreche, euch rein Wein einzuschenken. Es kann ja nicht sein, dass ich euch diese wichtige Wahrheit verschweige. Das hat aber auch was mit Verantwortung zu tun. Ich sehe es als meine Aufgabe an, auch für Klarheit zu sorgen. Das ist die Realität. Aber die Realität ist auch, es gibt eine Lösung für das Problem. Es gibt tatsächlich eine Lösung für dieses Thema. Und um diese Lösung ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich hier zwei Züge stehen. Naja, zwei Züge. Vielen Dank an die Spenderin übrigens. Na gut. Auf jeden Fall, um das so ein bisschen darzustellen, wie diese Lebenszüge aussehen können oder dieses Thema des Umsteigens. Und vielleicht sagst du jetzt, das mit dem Gericht und mit dem Verderben, boah, das ist schon harter Tobak, das ist schon richtig schwierig, aber mich hat bisher keiner gewarnt davor. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, naja, es wird schon irgendwie gut gehen. Oder ich habe auch gedacht, das wäre ein Märchen. Vielleicht denkst du gerade so. Nein, es ist kein Märchen. Es ist bittere Realität. Aber die gute Botschaft, du kannst umsteigen. Du kannst umsteigen. Und deswegen haben wir hier diesen schwarzen und diesen rot-schwarzen Zug, um das ein bisschen darzustellen. Das Schöne ist, du befindest dich auf diesem breiten Weg und das ist dieser Zug hier. Und du kannst jederzeit umsteigen. Du kannst diese Notbremse ziehen, wie man sie aus einem realen Zug eben auch kennt, damit er anhält. Und egal, wo du dich befindest, ob du heute hier zuhörst oder heute Abend in Ruhe darüber nachdenkst, du kannst die Notbremse ziehen. Du kannst die Notbremse ziehen. Die passende Botschaft dazu, die Jesus einmal gesagt hat, ist: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft. Du kannst also von diesem breiten Weg auf diesen schmalen wechseln oder hier in der Analogie von dem dunklen Zug in den rotfarbenen Zug. Und ich glaube, ich sehe schon die großen Abers. Ja, wenn das so einfach wäre. Wenn das so einfach wäre. Aber. Und ich kenne diese Abers, denn auch ich habe mich vor 30 Jahren dazu entschieden, den Zug zu wechseln, den Weg zu wechseln. Auch mir wurde klar und deutlich gesagt, was ich euch gerade gesagt habe. Und mir wurde bewusst, du musst umsteigen. Und dann kamen die ganzen Abers und das war eine ganze Menge. Ich sage euch mal 3, 4 Abers. Vielleicht kennt ihr die auch. In diesem Zug sitzen doch meine ganzen Freunde. Was werden denn die jetzt sagen, wenn ich da jetzt aussteigen will? Ja, das geht gar nicht. Also die denken doch bestimmt, ich würde die jetzt für einen Lügner halten. Die hätten immer was Falsches gesagt. Die denken jetzt vielleicht, ich bin was Besseres, weil ich will jetzt da aussteigen. Ein Sonderweg. Wie, du willst aussteigen? Geht's noch? Oder ich habe an meine Eltern gedacht. Was werden meine Eltern denken? Boah, jetzt haben die mich erzogen mit ihren Überzeugungen. Und jetzt will ich das alles hinter mir lassen. Raus da. Ja, was werden die denken? Und wenn ich dann zurückdenke, boah, also der Zug hier, der hat sogar, also da gab es ja immer viel Spaß. Da gab es immer so ein, wie heißen diese Vergnügungswaggons? Diese Partywagen? Genau, da gab es die Partywagen und da hatte ich immer so viel Spaß in diesem Partywagen. Ja, gibt es das da vielleicht auch in dem anderen Zug? Vielleicht auch nicht. Ja, aber dann wird mir schon was wirklich Wesentliches fehlen. Also wenn ich keine Party mehr machen kann, boah. Also wenn das wegfallen würde, ich weiß nicht, ob ich den Weg da wechseln würde. Und dann die Freiheiten. Ja, in dem Partyzug oder überhaupt in diesem Zug hatte ich so viel Freiheiten. Ich konnte rauf und runter laufen, ich konnte meinen Kopf aus dem Fenster hängen, ich konnte Zeug rauswerfen. Keinen hat es interessiert, was ich Spaß hatte. Ich konnte die Leute ärgern, ich konnte Witze machen. Aber ob ich das alles in dem neuen Wagen machen kann, pff. Also ob ich da wirklich wechseln will, ich würde ja so viel verlieren. Boah, das müsste ich alles, das ist mir so wertvoll und wichtig ist, muss ich alles zurücklassen. Und das macht schwer. Und das sind die eigentlichen Hürden beim Wechsel. Aber ich möchte wirklich Mut machen, weil ich glaube, hier sitzen auch ganz viele, die ganz ähnliche Gedanken hatten und das vielleicht sehr gut nachvollziehen können, was ich gerade berichtet habe. Da bin ich nicht alleine auf der Welt, dem das so ging. Und ich möchte dir Mut machen, weil es macht wirklich Sinn, umzusteigen, weil der Gewinn, wenn man das so ausdrücken darf, ist Vielfaches, um ein X-faches größer als das, was man zurücklässt. Der vermeintliche Verlust, der stellt sich gar nicht ein. Also mir geht es so, ich will gar nicht mehr in den Zug zurück. Ich habe da gar keine Lust drauf mehr. Ich bin so froh, dass ich so vieles hinter mir gelassen habe. Ich habe nicht mal das Bedürfnis. Null. Ich bin so glücklich mit meinem roten Zug. Warum ist das so? In diesem Zug sitzen auch schon Leute. Ja. Ja, und ein Teil der Reisebekleidung sitzt hier. Ihr seid meine Reisebegleiter, oder nicht? Oder ich bin euer Reisebegleiter. Ja? Also es gibt ja schon ganz viele, die unterwegs sind. Es ist ja nicht so, dass man da alleine reist. Und dann kommen Punkte dazu, die kannte ich vorher gar nicht. Zum Beispiel einen inneren Frieden. Zu wissen, ich bin da unterwegs und in diesem Zug sind nicht nur meine Glaubensgeschwister, sondern der Herr selbst ist dabei. Ich weiß, egal wie es da rumpelt in dem Zug, egal ob der mal bremsen muss, heftig, wie auch immer, oder mal richtig Gas geben muss und ich fast umfall dabei, ich weiß, mein Herr stützt mich. Ich habe großen Frieden dabei, weil ich weiß, ich kann mich auf meinen Herrn verlassen. Und auch die Sicherheit. Ich weiß, in diesem Zug, der hat ein sicheres Ziel, ich weiß, wo es hingeht, ich weiß, was danach kommt. Das gibt mir so viel Ruhe und Gelassenheit, das kannte ich vorher gar nicht. Und dem vergänglichen Spaß, das muss man auch sagen, ist die tiefe Freude. Oder aus dem vergänglichen Spaß ist tiefe Freude geworden. Ich darf wissen, ich bin unterwegs und ich habe ein Ziel und eben nicht nur der Weg ist das Ziel, sondern man könnte auch sagen, das Ziel ist das Ziel. Jetzt wird es schwierig, gell? Ja, es gibt auch ein Leben danach und mit diesem Zug werde ich das erreichen. Klingt vielleicht doch nicht so schwierig. Ich mag dich einladen, darüber nachzudenken, ob es nicht doch Sinn macht, das loszulassen, was vermeintlich dich in diesem Zug hält und doch umzusteigen in den anderen Zug. Und für diesen Umstieg muss ich dir auch sagen, gibt es ein paar Bedingungen. Gar nicht so viele, aber die AGBs Gottes, die solltest du vielleicht schon auch kennen. Und das Beste vorweg, das Allerschwierigste bei dem Thema ist schon passiert. Ich habe auch hierzu einen Text oder zwei Bibeltexte, die das sehr deutlich machen. Das Allerschwierigste, die wichtigste Voraussetzung, damit du überhaupt umsteigen kannst, hat schon der Herr Jesus für dich vollbracht. Wir lesen das ganz klassisch, viele kennen diesen Vers aus Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also hier wird nochmal sehr deutlich, Jesus ist es. Er hat den Tod besiegt. Ja? Der Tod konnte ihn gar nicht aufhalten. Es ging gar nicht. Ja? Und das Schöne ist, dieser Sieg, den Jesus errungen hat durch den Tod und in die Auferstehung wieder, dieser Sieg, das sagt uns auch sein Wort, das gilt allen, die an ihn auch glauben. Und er macht das hier auch deutlich an einer anderen Stelle, diesen Vers haben wir hier auch. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist auch eine Wahrheit. Viele Menschen suchen ja so an so vielen Stellen nach dem Weg zu ihrem Heil. Wo kann ich hingehen? Und dann, wäre ein Riesenthema. Aber Jesus sagt, er ist der Weg. Er ist der Weg. Er ist die Tür, er ist der Weg. Es ist genau das. Es ist die Person Jesus Christus. Es ist die zentralste Person, wenn es darum geht, wo verbringe ich meine Ewigkeit zu. Und falls ihr manchmal sucht man auch nach Gesprächsstoff bei einem gemeinsamen Essen, vielleicht im Anschluss zu Hause beim Mittagessen oder beim Abendessen, fragt euch mal, was wäre eigentlich passiert, wenn dieser Jesus nach dem Prinzip des Konfuzius gehandelt hätte. Ja, Jesus hat die Voraussetzung geschaffen, dass du den Weg, den Breiten, vom Breiten auf den Schmalen wechseln kannst oder hier eben den Zug wechseln kannst. Aber um eines kommst du nicht drum rum. Eines kann dir keiner abnehmen. Und das ist dein Gepäck. Ja, ich habe hier auch meinen Rucksack dabei. Ja, so ein Gepäck, ob ihr wollt oder nicht, hat jeder dabei in seinem Zug. Ja, ist auch logisch, ihr seid ja auch unterwegs, braucht ihr auch Gepäck. Das Blöde ist bloß, dieses Gepäck füllt sich immer mehr. Es wird immer schwerer. Je älter du wirst, je länger du auf dieser Erde bist, es wird immer schwerer. Dieser Rucksack ist nämlich voll von Schuld, die sich in deinem Leben so ansammelt. Die Bibel spricht auch von Sünde. Und das wiegt richtig schwer. Manchmal merken wir es nicht so, aber hat schon Gewicht. Und wenn du umsteigen willst von dem einen Zug in den anderen, da kannst du das Gepäck nicht mitnehmen. Das musst du zurücklassen. Und die Bibel sagt auch, die Bibel macht uns da eine Zusage und sagt, dass wir Buße tun müssen. Wir müssen also diese Schuld abladen. Und diese Zusage, die wir in seinem Wort finden, ist, dass Gott sagt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er eben treu und gerecht, dass er uns die Sünden auch wirklich vergibt. Aber das kann dir niemand abnehmen. Und die Frage ist, wie macht man das ganz praktisch? Ja. Und im Grunde genommen ist es auch relativ einfach. Also viele Menschen sagen immer, wie kann ich zu Jesus kommen? Und ich wundere mich auch mal, wie Christen manchmal auch die Hürden da so hoch machen. Aber von Gott her ist das eigentlich ziemlich simpel. Gott sagt eigentlich nur, werd doch mal ehrlich zu mir und zu dir selbst. Fang doch an mal dein Leben zu, wie man es heute schön sagt, reflektieren. Du musst anfangen, ehrlich zu dir sein und ehrlich vor Gott zu werden. Ihm alles zu sagen und um Vergebung zu bitten über all das Böse und all das Schlechte, das in deinem Leben du begangen hast. Das ist manchmal mehr, manchmal weniger. Manche haben einen Rucksack, manche haben ein Zirkuszelt. So ist das halt. Aber du musst ehrlich werden. Und das Schöne ist, du kannst das Gott im Gebet sagen, er hört das. Ist eigentlich ganz einfach. Du musst es nur wollen. Bitte Gott um Vergebung über all das, was du begangen hast. Und das Schöne ist, Gott nimmt dir den Rucksack dann weg. Und so ein Rucksack, der ist schon ganz schön schwer mit der Zeit. Und wisst ihr, ich weiß noch, als ich das getan hatte, das ist so eine Erleichterung, das tut so gut. Ja. Seid ihr schon mal 30, 40 Kilometer mit Gepäck gelaufen? Wie gut ist das, wenn man das los wird. Und genau ist das, so empfindet das auch unsere Seele. Wenn wir unsere Schuld bekennen dürfen und Gott uns reinigt. Und dann ist die Tür offen. Du kannst rein in den schmalen Weg, in den Zug mit Jesus. Aber eins mag ich dir trotzdem auch mitgeben. Mach's dir nicht zu leicht bei der Entscheidung. Es sollte eine Entscheidung fürs ganze Leben sein. Und das will gut bedacht sein. Ja, ich wünsche mir, dass du diesen Weg gehst, wenn du mit Jesus noch keine Beziehung hast, wenn du noch nicht auf dem schmalen Weg des roten Zuges bist. Ja, dieses Beschriebene zu tun, ehrlich zu sein vor dir und vor Gott und deine Schuld zu bekennen. Ich habe zum Schluss noch einen Text mitgebracht, das könnt ihr nebenbei lesen. Es gab schon mal eine Person, die gefragt hat, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sagt ihr vielleicht uralte Geschichte? Ja, aber das, was Paulus hier sagt, das ist die Empfehlung, die ich dir gerne mitgeben möchte. Ja, es ist gut, wenn du Konfuzius in deinem Leben nicht allzu ernst nimmst. Der Weg ist nicht das Ziel. Ja, wenn du davon ausgehst, dass mit dem Leben alles, mit dem Tod alles aus ist. Aber wenn ich dich überzeugen konnte oder zumindest es versuchen konnte, dich zu überzeugen, dass es ein Leben danach gibt, dann liegt das Ziel ganz woanders. Ich würde mich freuen, wenn du auf die Reise gehst, zu Hause am Bildschirm, hier im Saal, all die, die noch auf einem breiten, bequemen Weg unterwegs sind, einzuladen, auf den schmalen Weg zu wechseln, in den roten Zug umzusteigen. Und wenn du das möchtest, du kannst diese Buße, das musst du für dich auch tun, aber ich mag dich einladen. Wir sind hier sehr viel, wie gesagt, Reisende und sehr gerne unterstützen wir dich dabei. Sehr gerne brauchst du Kontakt zu Menschen, die dir helfen auf dem weiteren Weg. Und ich mag dich einladen, auf uns zuzugehen. Vielleicht kennst du auch Menschen, die hierher kommen, die auch ihren Glauben vorleben und die dir eine Stütze sein können. Ja, wenn du vorhast, umzusteigen, komm auf uns zu oder, um es neudeutsch zu sagen, come to our team.